Liebe Gemeinde, am letzten Dienstag fand in der Universität Hannover eine spannende Podiumsdiskussion statt, veranstaltet vom Arbeitskreis Wissenschaft und Weltanschauung. Sie stand unter dem Thema Existiert Gott? Und das war so eine richtige klassische Podiumsdiskussion, die in guten akademischen Tagen Mann gegen Mann, ein gläubiger Philosophieprofessor, der sich zu Jesus Christus bekennt, Professor von Wachter, und ein bekennender Atheist, Professor Beckermann. Es gab klare Fronten, auch bei dieser philosophischen Debatte, Christ gegen Atheist, da muss sich jeder entscheiden. Und es war interessant, wie Professor von Wachter an einer Stelle in seinem Disputationsbeitrag dann die Zuhörer einfach aufforderte, lesen Sie doch mal das Neue Testament. Unter der Voraussetzung, dass es wahr sein könnte, was da steht. Eine hochinteressante Einladung mitten in einer philosophischen Debatte. Viel häufiger begegnen wir jedoch einem schwammigen Glaubensbegriff, der sich nicht greifen und nicht abgrenzen lässt. Das ist viel schwieriger. In Vorbereitung auf das Reformationsjubiläum 2017 hat man den Eindruck, dass die Verwirrung an manchen Stellen immer mehr zunimmt. Ständig wird uns eingeredet, das sei ja nur noch sowas wie eine akademische Unterscheidung zwischen evangelisch-katholisch. Dann könnte man sich natürlich auch fragen, wozu dann der ganze Bohai um das Jubiläum? In Idea erschien in dieser Woche auch wieder so ein Artikel über das Reformationsjubiläum, in dem dann stand, die Aufhebung des Zwangs zur Werkerei, also zur Werkgerechtigkeit, bildet bis heute ein Kernstück des evangelischen Christseins. Und dann kommt der Satz hinterher, und spätestens seit der gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre des Lutherischen Weltbunds und des Vatikans am Reformationstag 1999 in Augsburg, spätestens seitdem gilt diese frohe Botschaft auch unseren katholischen Mitchristen. Das ist einfach nicht wahr, auch wenn es in Idea steht. Also diese sogenannte gemeinsame Erklärung ist eine ökumenische Mogelpackung von wegen freier Gnade und allein der Glaube. In dieser Erklärung hat man ein paar evangelische Begriffe ganz gut mit aufgenommen, aber sie letztlich und unter dem Strich dann katholisch gedeutet. Und deswegen ist es mitnichten so, dass sich da die römische Kirche der evangelischen Auffassung in irgendeiner Weise angenähert hätte. Und deswegen werde ich in den nächsten Monaten nicht müde werden, auf dieses Buch des Göttinger Systematikers Jörg Bauer hinzuweisen, den ich selbst in meinem Studium noch gehört habe, Frei durch Rechtfertigung, der diese gemeinsame Erklärung einer sehr präzisen Analyse unterzieht und das auch nachweist, was ich hier gesagt habe. Bauer schreibt, das Ganze ist ein fatales Dokument entweder evangelischer Ignoranz oder kirchendiplomatischer Schlauheit, die alten Wein in neuen Schläuchen auf den Markt bringt. Also im Grunde genommen nichts Neues, es wird nur mal neu verkauft und es hat sich in der Sache nichts geändert. Und dann fährt Bauer fort, aber die Macht der traditionellen römisch-katholischen Überzeugung, nämlich, dass der Mensch als Mitarbeiter Gottes dank der ihm überstellten Gnadenenergie an seinem Heil mitwirkt. Diese Position ist in diesem Dokument geblieben und sie hat verhindert, dass gemeinsam bekannt wurde, was in Sachen Rechtfertigung zuvor und zuletzt zu bekennen ist. Gott sei mir Sünder gnädig. Zitat Ende. Das nämlich wird gerade nicht dort bekannt, dass Gott die Gottlosen rechtfertigt, wie Paulus im Römerbrief schreibt. Also lassen wir uns da nicht ins Boxhorn jagen und weisen wir in den nächsten Monaten immer wieder darauf hin. Warum ist das so wichtig? Warum ist das so wichtig? Paulus schreibt im Galaterbrief Kapitel 1, warum das so wichtig ist. Er sagt ab Vers 8, aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Darum geht es. Es geht um alles oder nichts. Es geht nicht darum, ob ein paar Theologen Recht behalten oder die Gegenseite Recht behält, sondern es geht darum, ob Menschen erfahren, wie sie in den Himmel kommen. Darum geht's, um nicht weniger. Und deshalb müssen wir wirklich wissen, was das wirkliche Evangelium ist. Und deswegen können wir diesem Streit auch nicht ausweichen, selbst wenn wir das noch so sehr wollten, weil wir ja auch harmoniebedürftig sind. Und darum können wir dankbar sein, dass Paulus in Römer 10 diese Substanz, diesen Kernbestand des Evangeliums präzise zusammengefasst hat, wie wir das in unserer letzten Predigt über den Römerbrief vor 2 Wochen miteinander studiert haben. Und Sie haben diesen Vers 9 und Vers 10 auch nochmal abgedruckt auf Ihrem Gottesdienstzettel. wo Paulus schreibt, wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Da sagt er, das ist das Evangelium. Jesus ist der Herr, er ist der Sohn Gottes. Und Gott hat ihn auferweckt von den Toten, real. Und damit hat er bestätigt, dass es gültig ist, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Nämlich, dass er wirklich sein Leben als Sühneopfer für uns dahingab. Damit wir nicht von Gott bestraft werden, so wie wir es verdient hätten, sondern damit wir freigesprochen werden können, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und damit wir, obwohl wir nicht einen Hauch von Rettungswürdigkeit in uns haben, trotzdem von Gott als Kinder angenommen werden. Allein um Jesu Willen. Allein aus seiner Gnade. Und nicht, weil Gott uns vorher etwas besser gemacht hätte, sodass er uns dann leichter akzeptieren kann. Nein, Jesus nimmt uns als Sünder an. Soweit waren wir bei unserer letzten Römerpredigt gekommen. Und heute gehen wir nun mit Paulus den nächsten Schritt. Nachdem der Apostel den Kerninhalt des Evangeliums benannt hat, muss er jetzt die nächste persönliche Frage beantworten, die sich zwangsläufig stellt. Nämlich die Frage, wem gilt das? An wen wendet sich das Evangelium? Für wen ist es da? Wer braucht es? In der schwammigen Postmoderne hört man ja häufiger die Behauptung, ja, für uns hier gilt das, die wir aus einem christlichen Kontext und Kulturkreis kommen. Aber andere Kulturkreise und Leute aus anderem religiösen Hintergrund werden möglicherweise auf andere Weise gerettet. In diesem Sinne hat es erst jüngst vor wenigen Tagen die Synode der Bayerischen Landeskirche in Ansbach beschlossen, in einem sogenannten Konzept der interreligiösen Arbeit. Darin steht, ja, man glaube schon, dass Christus zum Heil der ganzen Welt gesandt sei, aber weiter heißt es dann, Zitat, wir machen aber über das Heil von Nichtchristen keine Aussage, denn das ist allein Sache Gottes. Was aber, wenn Gott eine Aussage darüber gemacht hätte? Und weiter schreiben sie dort, man könne nicht ausschließen, dass Gott auch Menschen in anderen Religionen und durch andere Religionen leitet und zu sich führt. So die sich evangelisch nennende Bayerische Landessynode. Und noch viel offensiver hat das ja der Papst in seinem bekannten YouTube-Video vom Januar behauptet, wo er eine Buddhistin, einen Vertreter des Judentums, einen katholischen Priester und einen Moslem auftreten lässt und sie alle sagen, ich glaube an Gott oder an das Göttliche, ich glaube an die Liebe. Und der Papst sagt, letztlich sind wir alle Gottes Kinder. Und an dieser Stelle nun meldet unser Predigttext entschlossenen Widerstand an. Entschlossenen Widerstand. Und wir wollen das jetzt lesen, was Paulus ab Römer 10, Vers 11 schreibt, bis Vers 17. Das ist unser Text heute Morgen. Mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden, so endet Vers 10. Und dann geht es weiter, 11. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, also Juden und Heiden. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Aber nicht alle sind dem Evangelium gehorsam, denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung, aber durch das Wort Christi. Und Herr, nun bitten wir dich, dass du uns hilfst, diese gewichtigen Aussagen, die du uns durch Paulus gegeben hast, richtig zu verstehen, Herr, und zu erkennen, was das für unser Leben ganz persönlich bedeutet. Amen. Der erste Pflock, den Paulus hier einschlägt, das erste, was er hier über das Evangelium sagt, ist die grenzenlose Weite, die grenzenlose Reichweite des Evangeliums. Das ist der erste Punkt heute Morgen, die grenzenlose Reichweite des Evangeliums. Das sind die Verse 11 bis 13. In Verse 6 bis 8 hatte Paulus über die Nähe des Evangeliums gesprochen. Es ist zugänglich. In Versen 9 bis 10 über die Substanz des Evangeliums oder den Inhalt des Evangeliums. Und jetzt unser erster Punkt heute Morgen, die grenzenlose Reichweite des Evangeliums. Wenn Sie sich fragen, was diese drei Verse 11, 12 und 13 miteinander verbindet, dann sehen Sie, das ist dieser umfassende Anspruch, die Totalität, die hier deutlich wird. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn. Der Reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist überdeutlich. Und das zuschanden werden im Vers 11, wer an den Namen des Herrn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Das heißt, der kommt nicht in die Hölle. Der wird gerettet. Der bekommt ewiges Leben. Der darf sich schon hier als Kind des lebendigen Gottes wissen und den wird er in Ewigkeit nicht mehr fallen lassen. Und zum Beleg zitiert Paulus hier diesen Vers aus Jesaja 28, wo Gott das schon vorhergesagt hat. Und in Vers 12 macht er dann wieder deutlich, alle haben denselben Herrn. Das heißt, alle müssen sich vor derselben Instanz rechtfertigen. Und wer der Herr ist, wissen wir aus Vers 9, Jesus, der Auferstandene, dessen Kreuzigung dadurch bestätigt wurde. Alle müssen sich vor derselben Instanz rechtfertigen. So wie es in Philipper 2, Vers 10 bis 11 heißt, alle werden sich einmal beugen müssen vor Jesus. Alle. Grenzenlos ist die Reichweite des Evangeliums von Jesus Christus. Und dieser Herr macht auch allen ein liebevolles Angebot. Hier in Vers 12 steht, er ist reich für alle. Er hat für alle ein großes Angebot. Er will allen ganz viel schenken. Er ist nicht kleinlich, er ist reich. Er will dir alle deine Schuld vergeben. Er will dir alle deine Sorgen stillen. Er will dir dein ganzes Leben unter seinen Schutzschirm bringen und für dich da sein. Er ist reich für alle, die ihn anrufen. Und Theo Lehmann hat das früher als Motto für seine Evangelisation gewählt. Gott will alle. Gott will alle. Er ist reich für alle. Und daraus folgt Vers 13, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet wird. Es gibt keine Zulassungsbeschränkung. Wie bei manchen Seminaren an der Uni oder im Businessbereich, da wartet man, bis sich 30 angemeldet haben und dann wird der Laden dicht gemacht. Dann geht's nicht weiter. Dann müssen diejenigen, die sich noch nicht angemeldet haben, eben sehen, wie sie ein anderes Seminar kriegen oder eine andere Schulung. Nein, hier gibt's keine Zulassungsbeschränkung. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, kommt auch dran. Und das ist übrigens ein weiterer Beleg dafür, dass Jesus Gott ist. Denn dieses Zitat, was Paulus hier bringt aus Joel 3, jeder, der den Namen des Herrn anruft, das wird ja dort über Gott den Vater gesagt. Und Paulus überträgt das, was in Joel 3 über Gott den Vater gesagt wird, jetzt auf Gott den Sohn. Und damit macht er deutlich, auch Jesus ist der Herr, auch Jesus ist Gott. Und damit ist auch nochmal deutlich, wir sollen auch zu Jesus beten. Das ist ein Beispiel dafür, dass wir gelehrt werden, auch zu Jesus zu beten. Nicht nur zu Gott, dem Vater, das selbstverständlicherweise auch, sondern auch zu Jesus. Das Gebet zu Jesus, wer den Namen des Herrn Jesus anruft, der wird gerettet werden. Und Paulus konnte in 1. Korinther 1, Vers 2 die Christen einmal als diejenigen bezeichnen, die den Namen unseres Herrn Jesus anrufen an jedem Ort. Und so eine Gemeinde sind wir auch, die BEG Hannover, die den Namen des Herrn Jesus anruft hier in Hannover. Und hier zeigt Paulus übrigens auch ganz einfach, wie man sich bekehren kann. Den Namen des Herrn anrufen. Jesus anrufen. Sich persönlich zu ihm hinwenden. Das meint Bekehrung. Ja? Bekehrung ist mehr als die allgemeine Zustimmung zur christlichen Lehre. Bekehrung ist mehr als die Teilnahme an einem Ritual, dass ich im richtigen Moment mal nach vorne gehe und ein Gebet nachspreche. Sondern Gebet ist die persönliche Hinwendung zu Jesus. Dass ich ihm sage, ich brauche dich. Ich brauche dich als meinen Retter. Ich brauche dich als den, der für meine Schuld am Kreuz starb. Und ich bete dich an als Sohn Gottes. Das bedeutet es, den Namen des Herrn anrufen. Persönliche Hinwendung zu Jesus, dem Auferstandenen. Und das ist möglich, sich persönlich zu Jesus hinzuwenden, weil Jesus lebt, weil er wirklich den Tod besiegt hat. Und dazu, sagt Paulus, ist jeder Mensch, der über diese Erde geht, dringend aufgefordert. Es gibt eine markante persönliche Verantwortung für jedes menschliche Individuum. Jeder ist aufgefordert. Keiner kann sich wegducken. Und das heißt auch, jede Generation muss sich neu bekehren. Jeder einzelne Mensch. Keiner kann sich darauf verlassen, dass seine Eltern Christen sind. Keiner kann sich darauf verlassen, dass er hier schon im Babykörbchen im Gottesdienst gelegen hat. Keiner kann sich darauf verlassen, dass er aus einer christlichen Familie kommt. Sondern jeder ist gefordert. Es gibt keine Automatismen, es gibt keine geistlichen Erbhöfe. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Das ist der unbegrenzte Geltungsanspruch, die unbegrenzte Reichweite des Evangeliums. Aber wenn das so ist, dann ergibt sich eine neue Aufgabe, für die wir dringend eine Lösung brauchen. Und diese zweite Aufgabe, die entfaltet Paulus in den Versen 14 bis 15. Da spricht Paulus von der offensichtlich notwendigen Vermittlung des Evangeliums. Nämlich jetzt geht es um die Frage, wie kommt das Evangelium an die Menschen heran? Und lasst uns dazu jetzt die nächsten beiden Verse lesen, Verse 14 bis 15. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht gesandt sind? Das ist eine logische Kette, die Paulus hier knüpft. Und da geht es Punkt 2 um die notwendige Vermittlung des Evangeliums. Das erste war die unbegrenzte Reichweite des Evangeliums. Und das zweite ist die notwendige Vermittlung des Evangeliums. Und wenn Sie das so lesen, ich weiß nicht, ob es Ihnen ähnlich gegangen ist wie mir, dann erstaunt dieser Befund auf den ersten Blick. Der erstaunt. Wir haben doch gelernt, Gott selbst bekehrt Menschen souverän mit seinem Wort. Aber hier steht jetzt was von Vermittlung. Ja, warum? Hier geht es um die Frage, wie Gott in der Regel das Wort an die Menschen heranbringt. Und die Antwort lautet, durch persönliche Boten. Das ist eindeutig Gottes Methode der Wahl, durch persönliche Boten. Gott geht manchmal auch andere Wege. Es gibt auch viele Beispiele dafür, auch in der Bibel und aus unserem Erfahrungshintergrund, dass Menschen einfach beim Lesen der Bibel zum lebendigen Glauben finden. Aber Paulus beschreibt hier, was die Regel ist, was Gottes Methode der Wahl ist. Und deshalb lässt der Heilige Geist das dem Paulus an dieser strategischen Stelle so nachdrücklich betonen. Es braucht in der Regel eine Vermittlung des Evangeliums. Und wie diese Vermittlung funktioniert, zeigt uns Paulus hier mit 5 Kettengliedern, die er sozusagen sorgfältig eins ans andere hängt. Er beginnt mit dem Schlusskettenglied, den Herrn anrufen. Das hat er schon in Vers 13 gesagt, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Das hat er in Vers 12 gebraucht, diesen Begriff, und er taucht jetzt in Vers 13 und Vers 14 eben wieder auf. Das meint die persönliche Bekehrung des Herzens, wie wir es eben geschildert haben, dass ich mich persönlich an Jesus wende und sage, Jesus sei du mein Herr, ich brauche dich. Aber wenn Sie ihn anrufen wollen, sagt Paulus, müssen Sie auch an ihn glauben. Und Glauben meint hier in diesem Zusammenhang, dass ich elementare Kenntnisse über Jesus bekomme und das auch für wahr halte, das auch akzeptiere. An anderen Stellen kann Glauben auch diese beiden Kettenglieder zusammenfassen. Also von Jesus überzeugt sein, das für wahr halten, was die Bibel über ihn berichtet und ihn daraufhin anrufen. Das kann man entweder in dem Begriff des Glaubens zusammenfassen. Hier hat Paulus es nochmal differenziert. Also persönliche Herzensbekehrung ist das Anrufen und das Glauben, was dem vorausgeht, sind die Kenntnisse über Jesus, dass ich das akzeptiere. Und beim Kerkermeister von Philippi etwa in Apostelgeschichte 16 fällt das zusammen, wo er sagt, was kann ich tun? Und sie sagen, im Glaube an den Herrn Jesus. Das meint diese beiden letzten Kettenglieder gemeinsam. Tja, und dann? Dann aber kommt der dritte Schritt. Bevor sie glauben und anrufen können, müssen sie hören. Und hier steht nicht nur lesen. Es gibt auch Beispiele in der Bibel, wo Menschen gesagt wird, lies das. Und es gibt auch Beispiele, wo Menschen sich durch Lesen von Bibel oder von Büchern, die das Evangelium erklären, bekehrt haben. Aber wie gesagt, das ist bei Gott eher die Ausnahme. In der Regel geht es ums Hören. Wie sollen sie glauben, wenn sie nicht hören? Offensichtlich hat das Ohr für die Aufnahme von Gottes Botschaft eine besondere Bedeutung. Denken Sie an die Sendschreiben, wo Jesus diesen Gemeinden, die teilweise ins Schlingern kommen, sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Er sagt ja nicht, wer Augen hat zu lesen, der lese. Das stimmt sicher auch. Er schreibt ihn ja im Brief, aber er sagt letztlich, es geht ums Hören. Oder wenn der Jakobusbrief schreibt, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören und langsam zum Reden. Oder Jesus beendet die Bergpredigt mit den Worten Matthäus 7, wer diese meine Worte hört und tut sie oder tut sie nicht. Und in Jesaja 50, Vers 4 sagt der Gottesknecht von sich selbst, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Also das Hören, das verändert noch nicht automatisch das Herz, aber offensichtlich ist das ein wichtiger Zugangsweg, den Gott wählt, dass es gehört werden kann. Und nur am Rande bemerkt, das ist wichtig, wenn wir Sterbende begleiten. Wissen Sie, welches Organ bis zuletzt funktioniert, wenn nichts anderes mehr funktioniert? Das Gehör. Das ist allgemein bekannt. Und das ist wirklich so. Und deswegen müssen wir, wenn wir am Sterbebett stehen, sehr genau beachten, was wir sagen. Manchmal fühlen sich die Leute dann unbeobachtet und reden alle möglichen Sachen über den, der da liegt. Und machen sich nicht klar, es ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der das noch hört. Aber das ist natürlich eine große Chance. Wenn wir wissen, das Gehör setzt als letztes aus, dann können wir immer noch laut beten mit dem Betreffenden. Wir können ihm Bibelworte sagen. Wir können ihm das Evangelium zusprechen. Wir können ihm Liedverse vorsingen. Auch wenn wir nicht mitbekommen, ob er noch irgendwie reagiert. Wir dürfen es trotzdem wagen, in der Hoffnung, dass er es noch hört. Denn er kann auch noch hören, wenn er nichts mehr davon zeigen kann. Das Ohr, das Gott uns gegeben hat, ist ein besonderes Geheimnis. Wie sollen sie glauben, sagt Paulus, ohne zu hören? Darum ist auch der Gottesdienst so wichtig. Der Gottesdienst unterstützt das Hören. Martin Lloyd-Jones hat das immer wieder betont. Er hat gesagt, im Sinn gemäß, die Gemeinde predigt mit. Wenn wir hier zusammen sitzen und hören, hilft das. Und Martin Lloyd-Jones weist auch noch darauf hin, also wenn jemand nur ein Buch liest, das kann er schnell zuklappen und weglegen. Aber wenn einer so im Gottesdienst sitzt, na, so schnell läuft da keiner weg. Ne? Ist auch schon vorgekommen. Aber das Buch kann ich viel schneller zuschlagen. Und wenn rechts und links neben mir Menschen sitzen und konzentriert zuhören, kann das auch mir helfen, zu hören. Hören, hören, wie ein Jünger hört. Wenn aber das Hören so wichtig ist, und das ist das vierte Kettenglied, dann braucht es auch jemanden, ganz logisch, der redet. Und deswegen sagt Paulus, wie sollen sie hören ohne Verkündiger? Wie sollen sie hören ohne jemanden, der Gottes Botschaft vermittelt und erklärt? Und auch das finden wir immer wieder als biblisches Prinzip, etwa wenn wir an den Kämmerer aus dem Morgenland denken. In Apostelgeschichte 8, wo Philippus zu diesem Finanzminister aus Äthiopien geführt wird, der kommt aus dem Tempel mit der Schriftrolle und liest es und versteht es nicht, liest Jesaja. Und dann tritt Philippus im Auftrag Gottes an seine Seite und sagt, verstehst du, was du liest? Und dann erklärt er ihm, er verkündigt ihm Christus aufgrund von Jesaja 53. Und er bekehrt sich. Und so war es bei den Erweckungsbewegungen. Die Erweckungsbewegungen sind verbunden mit Erweckungspredigten. Die Erweckung in England hat Gott durch die menschlichen Instrumente, vor allem George Whitfield und John Wesley, gemacht im 18. Jahrhundert. Und im 19. Jahrhundert durch Charles Haddon Spurgeon. Und The Great Awakening in den USA kam unter anderem durch die Predigten von Jonathan Edwards. Und im 19. Jahrhundert, die Erweckungsbewegung in unserem Land war durch viele Erweckungsprediger geprägt, wenn Sie an Hennhöfer und Hofacker und Louis Harms und Krummacher und Volkening und diese Leute alle denken. Das ist offensichtlich Gottes Methode der Wahl. Schon die Reformation war eine Predigtbewegung. Sie war auch eine Publikationsbewegung. Sie wissen, der Buchdruck wurde dann parallel dazu weiterentwickelt und sie haben unendlich viel publiziert. Aber in erster Linie haben die Reformatoren sich als Prediger gesehen. Ist hochinteressant, in Rom nahe dem Kapitolshügel, da gibt es eine riesige Kirche. Und wenn Sie in die Kirche reinkommen und ein guter evangelischer Pastor sind, dann suchen Sie natürlich wonach zuerst? Na, Kanzel. Und die Kanzel gibt es, die finden Sie nicht, wenn Sie da vorne kommen. Sie finden eine riesige Altarlandschaft mit einem großen Marienbild, aber Sie suchen dann erst, wenn Sie sich umdrehen und in diesem Raum suchen, finden Sie irgendwo hinten in der Ecke die Kanzel. Und das ist symptomatisch, das ist kein Zufall. Aber die Reformation war eine Predigtbewegung. Wie sollen sie hören ohne Verkündiger? Und dieses Prinzip wendet Gott nicht nur bei den großen Erweckungen an, sondern auch bei der Knopflochmission von Mann zu Mann. Und deswegen kann man hier in Verkündiger nicht nur die Prediger, nicht nur die Profis, nicht nur die einsetzen, die auf der Kanzel stehen oder am Pult der Bibelstunde oder einen Hauskreis leiten, sondern da gehören genauso unsere Jugendlichen aus dem Teenie-Kreis dazu. Wenn die in der Schule ihren Schulkollegen etwas vom Evangelium sagen, das zählt genauso hier. Oder wenn sie in der Straßenbahn sitzen und mit jemandem ins Gespräch kommen oder im Hausflur, das ist hier genauso mit eingeschlossen. Das ist auch Verkündiger, der die Botschaft Gottes vermittelt. Und dann interessant das Letzte. Also anrufen setzt voraus, dass sie es glauben, also dass sie das akzeptieren und die Inhalte kennen, setzt voraus, dass sie es hören, setzt voraus, dass es Verkündiger gibt. Und dann das Fünfte, wie sollen sie verkündigen, wenn sie nicht gesandt sind? Warum ist das so wichtig, dass die Verkündiger ausgesandt sind? Was hängt da dran? Warum betont Paulus das so sehr? Antwort, weil niemand auf eigene Faust diesen Dienst tun kann als selbsternannter Einzelkämpfer. Warum? Weil der Verkündiger ein Herold ist. einer, der im Auftrag redet, einer, dem vorgegeben wird, was er zu sagen hat. Kein Verkündiger redet im eigenen Auftrag oder aus dem eigenen Schatz seiner Lebenserfahrung, sondern er muss das reden, was Gott ihm vorgibt. Und deswegen muss er gesandt sein. Er kann sich nicht selbst senden. Er kann nicht irgendeine Fantasiebotschaft sich ausdenken oder irgendein Wort der Stunde, was ihm gerade so innerlich aufgegangen ist. Und damit tritt er dann als Herold an die Öffentlichkeit. Das ist Scharlatanerie. Der Verkündiger muss gesandt sein im Auftrag eines Höheren. Da steht das Wort Apostello für die Apostel, die Gesandten. Und der eigentlich Sende ist wer? Ist Gott. Gott ist der Sende. Und Gott bedient sich in der Regel seiner Gemeinde, die die Verkündiger sendet. Die Verkündiger sendet zu speziellen Verkündigungsdiensten. Deswegen bin ich so dankbar, dass wir gestern wieder unseren Arbeitskreis Verkündigung haben konnten mit den jungen Brüdern, die im Verkündigungsdienst schon an verschiedenen Stellen stehen. Aber Gott sendet alle. Gott sendet auch die Teenies aus dem Jugendkreis. Und Gott sendet jeden von uns, der zu ihm gehört. Und deswegen wollen wir uns das klar machen. Ich will mir das auch wieder viel bewusster klar machen. Jeder Segen zum Ende des Gottesdienstes ist eine Sendung zur Verkündigung für alle Christen. Das gilt für alle. Und über dem Gemeindeausgang sollte von innen in unsichtbaren Lettern stehen: Hier beginnt das Missionsfeld. Das müssen Sie sich immer gedanklich über unserem Ausgang als Schriftzug vorstellen. Hier beginnt das Missionsfeld. Und wenn wir uns unter den Segen Gottes stellen, dann werden wir gesandt, um seine Verkündiger zu sein. Jeder, der den Namen des Herrn bekennt und anruft. Und es kann auch passieren, dass die Gemeinde das verpatzt. Dass die Gemeinde ihrer Sendungsaufgabe nicht gerecht wird. Dass die Gemeinde nicht genügend Brüder auch zum Verkündigungsdienst anleitet und ermutigt. Und dass die Gemeinde alle anderen Glieder nicht entsprechend segnet und sendet und unterstützt, dass sie das Wort Gottes verkündigen. Das kann sein, dass die Gemeinde das verpatzt, so wie das im 19. Jahrhundert einem armen Bauernjungen aus Nordfriesland passiert war. Der kam zu einer Missionsschule in Wuppertal und er erklärte den Herren der Aufnahmekommission mit unbeholfenen Worten, er sehe sich von Gott berufen und er wolle in den Missionsdienst gehen. Und deswegen bitte er die Leute, ihn auszubilden. Und die haben sich ihn angeguckt und haben gesagt, naja, er ist noch ziemlich ungelenk und auch nicht so sehr vorgebildet. Und dann haben sie ihm gesagt, überlegen Sie sich das mal, ob das die richtige Aufgabe für Sie ist, und haben ihn wieder weggeschickt. Und am nächsten Tag kam er wieder und sagt, ich habe Offenbarung 3 gelesen. Da sagt Jesus, du hast eine kleine Kraft, aber ich habe dir eine offene Tür gegeben. Und ich möchte an diese Bibelschule, ich möchte an dieser Missionsschule aufgenommen werden. Da haben sie gesagt, okay, wenn du so nervig bist, dann lassen wir dich mal kommen, und haben nicht viel sich davon erwartet. Und nach 4 Jahren, das Lernen fiel ihm schwer manchmal, für manches braucht er viel Zeit und so weiter, aber dann haben sie ihn ohne große Erwartungen entsandt. Und Gott hatte mit diesem jungen Mann etwas ganz anderes vor, als er da nach Sumatra geschickt wurde. Senden. Wie sollen sie verkündigen, wenn sie nicht gesandt werden? Und das ist so ein wichtiger Dienst, den wir als Gemeinde tun wollen. Wir wollen noch viel bewusster in diesen Verkündigungsauftrag senden. Senden bedeutet, der Inhalt ist festgelegt. Der Verkündiger kann sich das nicht selbst aussuchen. Er soll auch nicht vor allem seine eigenen Erfahrungen und Erlebnisse verkündigen, sondern er soll die Botschaft verkündigen von Jesus. Wir wollen das noch viel, viel ernster nehmen. Wie sollen sie den Herrn anrufen? Ohne zu glauben, wie sollen sie glauben, ohne zu hören, wie sollen sie hören, ohne Verkündiger, wie sollen sie verkündigen, ohne dass sie gesandt sind. Das ist der große Punkt, den Paulus in diesen Versen macht. Die notwendige Vermittlung des Evangeliums durch lebendige Menschen. Ist mir auch ganz neu wieder deutlich geworden an diesem Text. Und wir werden das dann nach der Predigt gleich in diesem Lied auch singen. Noch dringt Jesu frohe Botschaft in die dunkle Welt. Wissen Sie, wie das weitergeht? Noch sind aller Orten Boten aufgestellt. Menschen müssen Menschen sagen, dass Gott alle liebt. Das ist Römer 10. Menschen müssen Menschen sagen, dass Gott alle liebt. Wie sollen sie hören ohne Verkündiger? Menschen müssen Menschen sagen, dass Gott alle liebt. Dass es einen Weg aus Schuld und Elend gibt. Also, diese Wahrheit ist so elementar, dass Paulus sie noch weiter bekräftigt. Und das wollen wir uns noch kurz angucken. Zunächst durch einen Schriftbeleg aus dem Alten Testament, das ist in Vers 15. Dann, nachdem er diese Kette entfaltet hat, sagt er, wie geschrieben steht. Und dann kommt Schriftbeleg, Jesaja 52. Wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Wie lieblich sind die Füße derer, kann man auch übersetzen, die gute Nachricht verkündigen. Und wissen Sie, was bei verkündigen steht? Im Griechischen steht da das Verb euangelizomai, und das ist ist unser Wort für evangelisieren geworden. Daher kommt unser Wort für evangelisieren. Wie lieblich, wie wunderbar sind die Füße derer, die gute Nachricht verkündigen. Und Paulus sagt, Leute, das ist Gottes Methode. Und so ist es schon im Alten Testament angekündigt. Und das erfüllt sich jetzt. Und haben Sie es gemerkt? Dass Jesaja und Paulus, die ja beides große Sprachkünstler waren, hier eigentlich etwas Unmögliches sagen. Haben Sie es gemerkt? Sie sagen, wie lieblich sind die Füße der Verkündiger. Könnte man sagen, was interessiert uns die Schuhgröße des Pastors? Warum steht hier nicht, wie lieblich sind die Münder der Verkündiger? Oder wie lieblich ist die Wortwahl der Verkündiger? Warum steht hier, wie lieblich sind die Füße der Verkündiger? Das ist doch sehr auffällig. Nun, was macht Füße deutlich? Füße macht deutlich, es geht hier um konkrete Menschen aus Fleisch und Blut, die sich aufmachen, die sich in Bewegung setzen, die losgehen, um anderen das Evangelium zu sagen. Deswegen sind die Füße der Verkündiger so lieblich. Und deswegen ist es wichtig, dass eine Gemeinde nicht aus lauter Fußkranken besteht, in diesem geistlichen Sinne. Und das erinnert uns natürlich an die geistliche Waffenrüstung von Epheser 6, Vers 15, wo Paulus sagt, habt die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis fürs Evangelium. Die Füße der Verkündiger, die losgehen. Es braucht Beschuhte, es braucht Besohlte, es braucht gestiefelte Boten, die den Menschen nahe gehen. Gestern sprach ich mit jemandem, der davon berichtete, dass sie in seiner Gemeinde in Norddeutschland eine Flüchtlingsarbeit machen. Und er beeilte sich sofort zu betonen, ja, das ist nicht so missionarisch ausgerichtet. Wir wollen sie erstmal auffangen, die da kommen, damit sie Ruhe und Zeit für sich haben. Ich sagte, naja, geschützter Raum und so ist ja alles gut, aber das Wichtigste, ist, was sie brauchen, ist doch das Evangelium von Jesus. Die müssen doch irgendwie in den Himmel kommen. Und dann sagt er, ja, da warten wir, bis sie uns fragen. Wir wollen so durch unser gutes Verhalten und durch unser vorbildliches Auftreten sehen, dass sie nachfragen und irgendwann fragen sie ja dann vielleicht und dann können wir ihnen was sagen. In der Konzeption dieser Arbeit, die ich dann auch noch mitbekommen habe, steht es dann so, unser Café fördert die Integration von Menschen jeglicher Herkunft als interkulturelle Gemeinschaft und dient dem Auftrag Jesu Christi, Liebe und Versöhnung zu leben. Zitat Ende. Unsere Grundsätze sind Antirassismus und Antidiskriminierung. Also, was heißt nun Friede und Versöhnung zu leben? Was ist der wichtigste Auftrag Jesu Christi gegenüber den Nichtchristen? Das sagt Paulus doch hier. Wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Und damit ist eindeutig gemeint, die Rettungsbotschaft Gottes verkündigen. Und Paulus hat das nicht nur so auf die Heilsfrage hin getrimmt, sondern wenn Sie mal den Originalvers lesen in Jesaja 52, Vers 7, der ist noch viel ausführlicher. Wie lieblich sind die Boten auf den Bergen, die Füße der Friedensboten, der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt, der das Heil verkündigt. Das ist unser Auftrag, unser allererster Auftrag von Jesus Christus. Menschen müssen Menschen sagen, dass Gott alle liebt, dass es einen Weg aus Schuld und Elend gibt. Und noch immer lässt Paulus nicht locker. Die Amis haben so eine schöne Formulierung, he brings his point home oder he drives home his point. Also er bringt seinen Punkt nach Hause. Und man hat bei Paulus den Eindruck, er will das auch um jeden Preis. Er will also die letzte Unklarheit vermeiden. Und deswegen klopft er das nochmal fest, um auch wirklich auf Nummer zu sicher gehen, dass wir wirklich verstehen, wie die Dynamik des Evangeliums funktioniert. Fasst ihr den ganzen Gedankengang am Schluss nochmal in Vers 17 zusammen. Vers 17, das ist der programmatische Vers dieses Kapitels, der ist sehr bekannt. Aber wir verstehen diesen Vers nur, wenn wir ihn im Zusammenhang dieses ganzen Abschnitts lesen. Da sagt Paulus, demnach, also wir ziehen die Summe gewissermaßen, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. In einigen anderen Manuskripten steht hier statt Wort Christi Wort Gottes, aber das wäre ja auch richtig, aber die ältesten Abschriften haben Wort Christi. Das ist mit großer Wahrscheinlichkeit die ursprüngliche Fassung, so wie es mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Urschrift wirklich drin stand im Urtext. Und in diesem Vers fasst Paulus genial zusammen, wie die Dynamik des Evangeliums funktioniert. Und damit Sie das mit nach Hause tragen können, habe ich versucht, das in einem gleichschenkligen Dreieck darzustellen. Das finden Sie auch als Skizze auf dem Gottesdienstzettel und wir wollen diesen Gottesdienstzettel auch ins Internet stellen, dass auch alle, die das hören, sich das nochmal ausdrucken können. Das ist kein geniales Gemälde, aber es soll etwas deutlich machen. Also drei Faktoren. Der Glaube, die Verkündigung und das Wort Christi. Und wir fangen rechts unten an, das ist der Glaube. Und das meint hier den rettenden Glauben, also anrufen und glauben, anrufen und die Fakten voraussetzen. Hier ist so ein Beispiel dafür, dass das Wort Glaube alles zusammenfassen kann. So, da fangen wir rechts unten an. Und wie entsteht er? Wo kommt er her? Aus der Verkündigung. Da steht im Griechischen das Wort akoe. Und akoe kann einmal die Botschaft bedeuten, den Inhalt der Verkündigung. Und es kann das Hören der Verkündigung bedeuten. Also den Vorgang der Verkündigung, wenn Sie so wollen. Und hier ist höchstwahrscheinlich das Hören gemeint, weil die Botschaft, der Inhalt, nochmal im letzten Begriff vorkommt, nämlich das Wort Christi. Und das wäre dann sowas wie eine Doppelung. Die Botschaft kommt aus der Botschaft. Also hier ist höchstwahrscheinlich mit akoe, mit Verkündigung, das Hören der Verkündigung gemeint. Und in diesem Sinn taucht der Begriff ja auch in Vers 14 und in Vers 18, ein ähnlicher Begriff auf. Da geht es ums Hören. Also man könnte das am besten übersetzen mit Predigt hören. Also Predigt hören im weitesten Sinne. Predigt hören auch auf dem Schulhof, wenn einer mir das Evangelium erklärt. Predigt hören auch in der Straßenbahn, wenn mir einer sagt, warum er an Jesus glaubt. Das Predigt hören, so sollte man das am besten verstehen und übersetzen. Und in dem Sinne war die alte Luther-Übersetzung schon sehr gut getroffen. So kommt der Glaube aus der Predigt. Genau das ist hier gemeint. Aus dem Predigt hören. Dann bleibt noch die letzte Frage, woher kommt jetzt die Predigt? Woher kommt die Verkündigung? Und das ist sozusagen der dritte Faktor, die kommt aus dem Wort Christi. Und das meint aus der Botschaft über Christus, wie sie in Vers 9 und 10 beschrieben ist. Er ist der Herr, er ist der Retter, er wurde gekreuzigt, er ist auferstanden, er lebt und er ruft dich sein ganzes Leben an ihn zu hängen. So ist das gemeint. Also die Predigt zum rettenden Glauben ist satt gefüllt mit der Botschaft von Jesu Kreuz und Auferstehung. Und dann haben wir alle Faktoren zusammen. Der Glaube kommt aus dem Predigthören und das Predigthören wird inhaltlich gefüllt und bestimmt durch das Wort über Christus, über sein Kreuz, über seine Auferstehung. Und so, sagt Paulus, entsteht eine unheimliche Dynamik. Das ist ein dynamisches Dreieck. Wort Christi, Verkündigung und Glaube. Und dieser Glaube, der stützt sich dann und wieder und hält sich an das Wort Christi und verkündigt das Wort Christi erneut und weckt neuen Glauben. Und der neue Gläubige hält sich dann wieder an das Wort Christi und verkündigt wieder das Wort Christi. Und so entsteht weiterer Glaube. Das ist die Dynamik des Evangeliums. Eine unheimliche Dynamik, ein dynamisches Dreieck. Und bitte sehen Sie mir das nach. Ich musste denken an den VfB Stuttgart in den 90er Jahren. Das war die Zeit, als VfB noch nicht gegen den Abstieg kämpfte. Und damals hatten sie das, was in diesem Zusammenhang als das sogenannte magische Dreieck galt. Nämlich, sie hatten Bobic, Elber und Balakow. Also zwei geniale Stürmer und Balakow im Mittelfeld dahinter. Und diese drei haben jede Abwehr schwindelig gespielt durch ihre geniale Kombination und haben zu dritt also eine unheimliche Quote an Toren erzielt. Ja, das magische, dynamische Dreieck. Und Entschuldigung, aber daran musste ich denken. Ja, diese Dynamik, die hier entsteht, es wird etwas bewirkt, es geschieht etwas. Gott hat diese ganz besondere Dynamik, die nennen wir dann natürlich nicht magisches Dreieck, sondern dynamisches Dreieck. Das Wort füllt die Verkündigung weckt Glaube, der Glaube hält sich wieder an das Wort, führt zu neuer Verkündigung. So macht Paulus das deutlich. Und ihr Lieben, was für eine Verantwortung. Gott ist nicht auf uns angewiesen, aber Gott will uns in dieser Weise gebrauchen. Menschen müssen Menschen sagen, dass Gott alle liebt. Das ist der Königsweg der Verkündigung. Und die Grundregel, die man über diese Predigt drüber schreiben könnte, lautet, kein Glaube ohne Predigt. Kein Glaube ohne Predigt. Und darin liegt für uns ein klarer Auftrag. Predige, bezeuge Jesus, rede. Verstehen Sie, hier steht nicht, so kommt der Glaube aus dem guten Vorleben. Oder so kommt der Glaube aus der ethischen Glaubwürdigkeit. Oder so kommt der Glaube aus dem diakonischen Eifer. Das ist alles hilfreich und kann unterstützend das Ganze mitfördern. Aber daher kommt es nicht. Und darum muss es unser Ziel sein, mit den Leuten jeweils an den Punkt zu kommen, wo wir reden können. Oder ein anderes Medium weitergeben, das zu den Menschen redet. Man kann doch so sagen, wir müssen explizit werden. Wir müssen zu Worte kommen. Nicht erzwungenermaßen, nicht mit der Brechstange, aber das soll unser Ziel sein. Und jetzt haben wir den Text fast bewältigt. Eine Sache fehlt noch. 11 bis 13, die grenzenlose Reichweite des Evangeliums. 14 bis 15 und 17, die notwendige Vermittlung des Evangeliums, die dann diese geheimnisvolle Dynamik des Evangeliums entfaltet. Bleibt nur noch dieser Vers 16 übrig, der scheinbar gar nicht reinpasst. Dieser Vers 16 wie ein letztes Innehalten, bevor die Zusammenfassung in Vers 17 kommt. Aber sagt Paulus in Vers 16, nicht alle sind dem Evangelium gehorsam. Denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und wir fragen, wie kommt dieses Stolpern zustande? Was ist hier los? Wie kann das sein? Wir haben doch eben diese Dynamik gesehen, die alles mit sich mitzieht. Was will Paulus uns damit sagen, mit diesem Vers 16? Er will damit sagen, aus dem Hören des Evangeliums folgt nicht automatisch das persönliche Glauben. Und so stark diese Dynamik auch ist, es gibt keinen Automatismus, es gibt keine Selbstverständlichkeit. Und das ist das Letzte, was wir heute festhalten, die mögliche Ablehnung des Evangeliums. Erstens hatten wir gesehen die unbegrenzte Reichweite, zweitens die notwendige Vermittlung des Evangeliums und am Schluss jetzt die mögliche Ablehnung des Evangeliums. Das ist erschütternd. Paulus hat hier natürlich zunächst seine jüdischen Freunde und Volksgenossen vor Augen und er kleidet seinen eigenen Kummer in ein Zitat von Jesaja 53, Vers 1. Und Sie wissen, Jesaja 53 ist das große Kapitel über den Messias. Diese große Vorhersage, diese exakte Beschreibung, was Christus mit seinem Sühnetod am Kreuz für uns tun wird. Und am Anfang steht dieser Satz von Jesaja, nicht alle glauben uns. Und man muss sagen, dieses Nicht-Alle, das ist eine krasse Untertreibung. Das ist eigentlich ein rhetorisches Mittel, um deutlich zu machen, die allermeisten glauben nicht. Und Paulus sagt, Leute, das darf uns nicht wundern, dass es so ist. Und er kämpft hier natürlich auch noch mit diesem Befund, dass die meisten seine jüdischen Volksgenossen Jesus ablehnen. Gott hat es vorher schon angekündigt. Das war auch übrigens die eigene Erfahrung des Jesaja, wenn er Gottes Botschaft brachte, dass er auf Granit stieß, auf ganz, ganz viel Ablehnung und Widerstand. Und zugleich ist es eine Prophetie für die Jesuszeit und es ist gültig bis heute. Und sie lehnen Jesus ab. Und wie viele unserer Zeitgenossen lehnen Jesus ab? Eigentlich, gerade für die Juden, wäre es doch so offensichtlich, dass Jesus der Messias ist. Denken Sie an Nikodemus, der zu ihm bei Nacht kommt und sagt, es ist eigentlich klar, niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Und Nikodemus ahnt schon längst, er muss der Messias sein und er wird ja danach überführt. Aber die Juden, obwohl es so offensichtlich ist, obwohl sie die ganzen alttestamentlichen Verheißungen kennen und eigentlich sehen müssten vor ihren Augen, wie das in Jesus erfüllt wird, machen dicht. Und von Galileo, das ist hochinteressant, von Galileo wird berichtet damals, als er vor die römisch-katholische Inquisition zitiert wurde. Also vor allem wegen seiner Lehre, dass die Erde um die Sonne kreise und nicht umgekehrt. Was Galileo lehrte, war ja nicht gegen die Bibel, es war aber gegen die geltende Lehre der römisch-katholischen Kirche. Da soll, so sagt man, Galileo seinen Anklägern angeboten haben, ich bringe mein Teleskop mit. Schaut doch bitte durch mein Teleskop. Ich erkläre es euch. Ich zeige euch. Ich bringe euch die Belege. Bitte prüft die Belege für meine Theorie. Schaut durch mein Teleskop. Aber was haben sie gemacht? Sie haben sich geweigert, durch das Teleskop zu schauen. Sie haben sich schlicht geweigert, weil sie ihr Urteil längst gefällt haben. Und weil sie die Belege nicht sehen wollten. Und genau diese verzweifelte Not und diese Hartherzigkeit sieht Paulus bei seinen Volksgenossen. Sie haben das Evangelium nicht mal geprüft. Sie haben die Fakten nicht sehen wollen. Bis heute wird in der Regel Jesaja 53 in jüdischen Synagogen nicht gelesen. Das Teleskop wäre zu klar. Aber was Paulus hier beschreibt, das beschränkt sich ja nicht auf die Juden. Aber wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Kennen wir doch auch, dass wir jemandem etwas zu lesen geben und den Eindruck dann haben, er schaut gar nicht richtig rein. Vielleicht gibt er uns das Buch auch zurück. Oder dass man jemanden immer wieder zum Gottesdienst einlädt. Sagt, komm nochmal, komm, wir lass uns drüber reden. Der kommt einfach nicht mit. Weil sie fürchten, es könnte verbindlich werden. Und damit haben sie auch recht. Wenn sie Jesus begegnen, kann es verbindlich werden. Und Paulus macht das hier auch nochmal so deutlich, indem er sagt, gehorchen und glauben, das ist im Grunde genommen parallel, weil der Glaube ein verbindlicher Glaube ist. Ja? Im Griechischen ist das ein schönes Wortspiel. Akouo heißt hören und hypakouo heißt gehorchen. Das heißt, sie haben die Verkündigung gehört, aber nicht gehorcht, nicht geglaubt. Und möglicherweise haben sie nicht einmal Widerstand geleistet. Möglicherweise haben sie einfach nur passiv gehört und nie geglaubt. Und möglicherweise haben sie sich so an diesen Zustand gewöhnt, dass ihr Nichtglauben ihnen gar nicht mehr als Nichtglauben
auffiel. Und sie sich einbildeten, sie glaubten, nur weil sie hörten. Aber Paulus sagt, es ist nicht dasselbe. Hören ist noch nicht glauben. Hörst du nur oder glaubst du schon? Dieser Vers 16 ist ein ganz wichtiger Stolperstein in diesem Abschnitt. Aber er ist das nicht das letzte Wort. Erst danach kommt Vers 17. Denn demnach, Summe unter all diese Verse, kommt der Glaube aus der Verkündigung, aus dem Predigthören, die Verkündigung, aber durch das Wort Christi. Darum prüfe dich, wie du auf die Verkündigung reagierst. Und weißt du, Paulus sagt hier, es kann auf Dauer gefährlich sein, Predigten zu hören und nicht zu reagieren. Und Predigten zu hören und Predigten zu hören und Predigten zu hören und nicht zu reagieren. Und doch schickt Gott seine Boten immer wieder aus. Er schickt seine Boten aus, gewissermaßen als verlängerten Arm des Werbens um seine Welt. Und Vers 21, da kommen wir nächsten Sonntag dahin, da wird Gott dann sagen, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem ungehorsamen Volk. Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt. Und damit gibt Gott uns, seiner Gemeinde, die innere Haltung vor, mit der wir jetzt in die neue Woche gehen sollen, dass wir unsere Hände ausstrecken, dass wir unsere Hände ausstrecken in eine verlorene Welt, um zu sagen, Gott sucht nach dir, Gott ruft dich, Gott will dir persönlich begegnen und deswegen sendet er dir seine Boten. Und wir dürfen das tun mit der großen Zuversicht, dass in Vers 17 auch eine starke Verheißung steckt. Vers 17 lehrt nicht nur ein Prinzip, sondern Vers 17 enthält eine starke Verheißung. Vers 17 sagt, der Glaube kommt aus der Predigt. Der Glaube kommt aus der Predigt. Und so durfte es auch Ludwig Ingvar Nommensen erleben, mit dem ich jetzt schließe. Am Heiligen Abend 1861 hat ihn seine wenig optimistische Bibelschule nach Sumatra entsandt. Er war damals wohl so um die 27. Und er ist losgereist, hat sich im Hochtal Silindung niedergelassen. Ein Jahr später durfte er die ersten Familien zum Glauben führen. Und dann waren da vor allem die Gruppen der Batak, die sich widersetzten, die lange an ihrer animistischen Religion festhalten wollten. Und während sich Nommensen darauf vorbereitete, in ihr Gebiet zu reisen, nach Java, bekam er folgende Nachricht, nämlich dass zwei amerikanische Missionare vor kurzem erst von den Batak getötet und gefressen worden seien. Und alle Freunde haben ihm gesagt, lass die Finger davon, reiß da bloß nicht hin. Und Nommensen schreibt in sein Tagebuch, ob es zum Leben oder Sterben geht, zu dienen und zu diesen will ich gehen, von dir, Jesus, mit deinem Blut erkauften Menschen. Also auch für die bist du gestorben und jetzt will ich dahin. Und dann darf Nommensen die Wahrheit von Vers 17 erfahren. Der Glaube kommt aus der Verkündigung. Die Verkündigung kommt aus dem Wort Christi. Er verkündigt die Botschaft des Gekreuzigten und des Auferstandenen. Und die Bataks bekehren sich, viele von ihnen. Und als Nommensen schließlich 1980 in Sumatra zu Grabe getragen wird, im hohen Alter, da folgen seinem Sarg unendlich viele von den Bataks auch, die durch ihn Jesus kennengelernt haben. Er, den sie zu unbegabt für die Missionsschule hielten. Er wurde zum Werkzeug einer Erweckung in Sumatra. Und als er starb, da hatte die Batak-Kirche bereits mehr als 180.000 Mitglieder und rund 500 Gemeinden. Wie war das möglich? Der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Wort Christi. Und das ist heute genauso wahr. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.